Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Big Pictures. Ja, und wer ist heute mein Gast? Nee, falsch. Wir sind heute meine Gäste. Also vor mir sitzt Katja Schwenke. Herzlich willkommen erstmal an dich.
Herzlich willkommen.
Und herzlich willkommen auch an zwei Hunde, denn wir sind heute nicht alleine. Wir haben zwei Hunde mit im Studio. Also auch wer uns nicht sieht, sollte zwischendurch mal ein Gebell zu hören sein. Das ist heute, wir haben heute einen kollektiven Podcast. Katja, wer ist Katja? Wir haben uns kennengelernt und ich bin begeistert von deiner Leidenschaft für ein Thema Energiewende. Bei dir ist es kein Buzzword, kein Dahingesage, sondern du lebst es wirklich mit voller Leidenschaft, mit Erfahrung und Begeisterung. Vielleicht für den Hintergrund, du hast Millionenentscheidungen getroffen, als andere noch wild gerechnet haben. Und du weißt, Strategie alleine bewegt nicht, wenn innere Haltung fehlt. Du hast 10 Jahre im Vorstand der Windkraft Nord AG gearbeitet und Leadership bei Visconto geformt. Und wie nennst du dich selber? Das fand ich eigentlich so spannend, als ich dich kennengelernt habe. Du nennst dich die Motivatorin für die aktuelle Transformation mit der Erfahrung einer Wirtschaftsweisen. Für mich heißt das, du bist eine Frau, die Wirtschaft versteht, die Menschen liest und Klarheit spricht. Und genau darum geht es heute. Heute reden wir Klartext. Und ich bin gespannt, ob dein Feuerpferd mit dir durchgeht. Nochmal ganz herzlich willkommen, liebe Katja.
Dankeschön, was für eine schöne Introduction. Ach, ich freue mich echt sehr, mit dir zu sprechen.
Heute reden Feuerpferd. Wir Klartext. Ja, heute reden wir Klartext.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Wer müssen wir werden, um den Anschluss wieder zu bekommen, was das Thema Energiewende betrifft?
Wer müssen wir werden? Ich will mal den Horizont gleich ganz aufreißen und nicht nur bei Energiewende bleiben, ja, sondern insgesamt ganz kurz ausgeholt. Wir haben uns in der Technik so unfassbar entwickelt in den letzten 30 Jahren, seitdem ich die Energiewende mitgemacht habe. Das ist ja auch schon 20 Jahre her, auch meine Vorstandstätigkeit. Klar. Aber da war die Technik da. Alles ist jetzt da. Die Technik hat sich entwickelt und jetzt sitzen wir da und denken, wieso kommen wir eigentlich nicht voran? Warum stecken wir gerade so fest in unseren Negativitäten und kommen nicht voran? Und deswegen, um das zu beantworten, ist die Frage eher nicht, was brauchen wir jetzt noch, ja, um in diese Transformation reinzukommen, sondern wer müssen wir werden? Das ist tatsächlich die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wer müssen wir jetzt als Mensch werden?
Wer müssen wir werden?
Und wer müssen wir werden? Ja, wir müssen wirklich lernen, neu zu denken. Wir kommen aus einem industriellen, linearen Zeitalter und gehen jetzt in ein neues Zeitalter der Komplexität, der Überforderung, der exponentiellen Entwicklung der Technik. Wir müssen viel komplexer lernen, vom Schwarz-Weiß-Denken, von diesem Linear entweder-oder in ein Sowohl-als-auch, in eine Kombination als Mensch. Wer müssen wir als Mensch werden? Wir sind fühlende Wesen und wir müssen lernen, Emotionen, Intellekt, Vernunft, Verstand zusammenzubringen und etwas Neues zu machen und neu zu denken. Und nicht mit den alten Gedanken so oder dem alten Denken, wie wir es im Moment tun, versuchen, Dinge nach vorne zu bringen. Offenheit, Freude, vor allen Dingen Zukunftszuversicht. Ja? Ja. Also Bock auf die Zukunft zu haben, die neuen Technologien in die Arme nehmen und sagen, wow, guck mal, das sind die neuen Märkte, da gehen wir hin. Und sich nicht hinsetzen und sagen, hey, ich will mit der Elektromobilität, das will ich noch nicht. Und ich warte noch mal, ich mache. Und die müssen erst die anderen. Und wenn die anderen. Das ist das alte Denken. Und das neue Denken ist die Neugier und das Umarmen der Komplexität, wie die Welt nun mal jetzt mittlerweile geworden ist.
Aber jetzt mal, wenn du sagst altes Denken, ich bezweifle das mal. Wenn ich mir meine Großeltern anschaue, jetzt mal, das ist noch gar nicht so lange her, die Nachkriegszeit oder Kriegszeit miterlebt. Und die waren immer, wenn die ihre Zuversicht und ihren Mut und ihre Hoffnung nicht gehabt hätten, dann wäre Deutschland damals niemals in das Wirtschaftswunder gekommen. Also wir können Zuversicht, wir können Hoffnung. Richtig, ja. Also eigentlich müssen wir uns das alte Denken wiederholen. Denn wir sind irgendwann, unsere Generation ist irgendwann in einer Trägheit, da wir mit allem groß geworden sind. Wir hatten alles, alles wunderbar. Mhm. Und dann plötzlich ist etwas passiert, die Situation wie jetzt. Und jetzt stehen wir da. Also ich denke eher, hol dir ein altes Wissen wieder, was wir eigentlich können.
Das stimmt. Da bin ich total bei dir. Da bin ich total bei dir. Und es hat viel zu tun mit einer Offenheit Neuem gegenüber. Und wir haben das in der Vergangenheit schon auch gesehen. Also ich meine, jetzt mal das Beispiel zu nehmen, stell dir vor, also diese Zeit der Elektrifizierung, die Leute haben irgendwie ganz anders gewirtschaftet. Da kommt dann auf einmal eine Glühbirne, da kommt auf einmal eine Dampfmaschine, da geht man vom Pferd auf den Wagen. Ich stelle mir das mindestens genauso schwer vor damals, dass die Leute in dieser Epochenwechsel sich da adaptiert haben. Und das ist meine Erfahrung, um das jetzt mal wieder positiv zu drehen. Das habe ich selber so erlebt. Wenn es gibt ganz lange Resistenzen. Nee, will ich nicht, gucke ich nicht. Ich habe das damals mit dem Ökostrom erlebt, den wir versucht haben zu verkaufen, wo die Leute alle gesagt haben, um Gottes Willen, da kommt der nachher, da kriege ich keinen Strom mehr aus der Steckdose. Und dann haben sie irgendwann, als dann 5, 6, 7, 8, 9, 10 Unternehmen umgestellt haben, plötzlich sind dann alle mit und haben alle umgestellt. Und das ist so ein bisschen das, wo wir gerade im Moment stehen. Wir stecken so mit dem Kopf im Sand. Ich mache nichts, mache nichts, mache nichts. Aber wir sind kurz vor einem Durchbruch in ein neues Zeitalter, also der Dekarbonisierung und der Nachhaltigkeit, neue Märkte. Und ich sehe meine Aufgabe wirklich darin, das aufzureißen, diese Horizonte, und den Leuten zu sagen, ey, guck mal, geht doch mal hier hin. Ich kann euch das zeigen, hier ist es gut. Und ich meine mit dem alten Denken, dass man eigentlich immer noch so ein bisschen zurückguckt und an diesen alten Sachen festhält, genau wie bei diesem Epochenwandel, den wir hatten vor der Industrialisierung. Und wenn die Scheunentore aufgehen, und das ist meine Erfahrung auch mit Deutschland, auch mit den erneuerbaren Energien, wenn sie gehen, dann gehen sie. Und deswegen habe ich große Hoffnung, dass wir das jetzt schaffen. in diesem Jahr.
Bevor wir mal jetzt noch tiefer einsteigen, erstmal, wieso sitzt du heute hier und warum sagst du, dass du das Wissen dazu hast und das Know-how?
Also ich glaube wirklich, dass es kaum jemanden gibt, der sich so leidenschaftlich und ewig lange mit diesem Thema beschäftigt hat. Ne? Also ich bin schon mit 17 über den Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Ich weiß nicht, warum ich mir immer so viel Gedanken über die Welt gemacht habe, aber es war mir immer ein wahnsinniges Anliegen, dass wir diesen Planeten, der so schön ist, auch so schön erhalten. Und mir hat Wirtschaft komischerweise immer schon am Herzen gelegen. Und ich habe auch, ich habe internationales Management studiert. Ich habe strategisches Management studiert. Ich bin immer eine Visionärin gewesen und habe irgendwie, ich sehe immer, was in 10 Jahren passiert. Und ich habe dieses Studium gemacht in England und in Deutschland. Ich habe dann das Wirtschaftssystem versucht umzuschreiben. Also das hat mich getrieben. Ich habe immer für dieses Thema gebrannt. Wir müssen anders wirtschaften. So, und dann kam eben die ganze Zeit auch der Pionierzeit der Erneuerbaren, die ich über 10 Jahre begleitet habe. Also auch politisch, gesellschaftlich, unternehmerisch. Ich habe das wirklich.
Aber lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Du warst ja wirklich Vorstand im Windkraft Nord AG. Du hast da 10 Jahre gearbeitet?
Oder? 10 Jahre.
10 Jahre. Also das heißt, du hast eine Technologie begleitet zu einem Zeitpunkt, wo alle noch gesagt haben, wie du gerade schon sagtest, boah, die Steckdose, der Strom kommt nicht mehr aus der Steckdose. Also da hast du ja schon mal dieses, ich treibe etwas nach vorne, hast du ja miterlebt.
Ja, das war tatsächlich eine Vision, weil ich durch das Studium einfach für mich überlegt habe, das kann nicht sein, dass wir immer nur Gewinnmaximierung machen. Das muss irgendwann gegen die Wand laufen. Also was mache ich? Und da bin ich durch Dänemark gefahren und habe da die ersten Windmühlen gesehen. Und dann habe ich mich ja damit im Studium beschäftigt, mit der Internalisierung von externen Kosten und so weiter, wie man das alles machen kann. Und dann habe ich halt gesehen, dass da eine Kraft reinkommt und da genauso wieder raus und in der Mitte, was obendrauf produziert worden ist. Und das war für mich einfach ein Erleuchtungserlebnis. Ich habe gedacht, das ist die Zukunft. Und dann habe ich mich halt blind beworben und bin dann relativ schnell beim größten Hersteller in Deutschland gelandet, der mich auch genommen hat und hat gesagt, ich habe eine Idee, ich möchte das in Deutschland aufbauen, ich möchte Windparks projektieren, finanzieren, bauen und auch Fonds aufbauen und die Leute daran beteiligen. Und das war wirklich, als ich angefangen habe dort, hatten wir ein Zimmer mit 30 Quadratmetern und eine Glühbirne. Und als ich nach 10 Jahren gegangen bin, war es ein internationaler mittelständischer Konzern in 5 Ländern mit 130 Millionen Euro Umsatz und die Energiewende war geschafft. Aber was dazwischen passiert ist, das war sehr, sehr hart. Ja, und deswegen kenne ich diese Pionierzeit so genau. Und jetzt auch das, was jetzt wir vorm Bauch haben, was wir jetzt tun müssen. Wir stehen wieder vor so einem Durchbruch. Und hier geht es aber diesmal um Green Tech, um Umweltwirtschaft. Da sind die neuen Märkte. Mhm. Und um dieses neue, um den Menschen. Ja, und dieses Aufhören mit dem Schwarz-Weiß-Denken, neugierig sein, Zukunftszuversicht, nach vorne gehen. Und ich glaube, dass ich das, ich glaube wirklich, dass ich das begleiten kann. Weil sich die Es wiederholt sich alles.
Aber wir hören ja trotzdem gerade überall, der Deutschland hat den Zug verpasst.
Mhm.
Wie stehst du dazu?
Mhm. Also ich will mal so sagen, ich würde das Bild mal ein bisschen anders nehmen. Wir rennen und rennen und rennen neben einem Zug her, ja, und halten uns fest und denken mal, oh, spring rauf. Ja. Ja, und dann sind wir da mit einem und dann, nee, doch wieder runter. Ne? Ich will mal so sagen, wir müssen jetzt wirklich beherzt nach vorne gehen. Und wir brauchen Leader und Unternehmer, die das wagen. Wir können nicht mehr sagen, ja, der macht das und warten wir mal, bis China was macht oder wie auch immer. Und ja, die Politik ist, ich habe das in den ganzen letzten 30 Jahren leider erfahren. Wir sind immer auch mit den Erneuerbaren. Ein Schritt vor, zwei zurück. Es ist Wahnsinn. Und auch gerade im Moment geht es wieder zurück. Aber für mich ist die Frage, worauf wollen wir uns konzentrieren? Mhm. Wollen wir uns auf die Zukunft konzentrieren, dass wir wirklich jetzt den Durchbruch schaffen? Und jeder ist da verantwortlich. Jeder, auch der Konsument. Nicht nur die Politiker oder der Unternehmer.
Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Weil wir sagen immer, die Politik, ist es nicht auch jeder Einzelne und die Unternehmen selber? Also
das ist genau das, was ich mit neuem Denken meine oder neuer Mensch. Wer müssen wir werden? Und ich glaube, wir müssen gar nichts, aber wenn wir das wirklich jetzt in dieser existenziellen Zeit, dieses Dramas der Menschheit, ja, durch dieses Nadelöhr zu kommen, dann müssen wir unbedingt lernen, Verantwortung zu übernehmen, und zwar jeder für sich. Und das, was ich im Moment auch ganz stark sehe, ist auch der Konsument. Ja, wir kriegen die Elektromobilität nicht voran, wenn die Leute da sitzen und sagen, ich warte noch mal, ich gucke mir das noch mal an und ich weiß auch nicht. Ich finde es wichtig, dass man auch seine eigene Verantwortung versteht, wirtschaftlich, und zu sagen, man ist ein Vorreiter als Konsument. Bin ich derjenige, der eine Technik nach vorne bringt? Ich kaufe sie, dann kann das Unternehmen Umsatz machen, dann kann das Unternehmen forschen und entwickeln, dann kann es skalieren und dann geht der Preis runter und dann können sich auch die das Fahrzeug leisten, die nicht so viel Geld haben. Das ist dieses Gemeinschaftsdenken. Und ich würde mir wünschen, das wäre mein erster Appell hier, Leute, alle, die irgendwo mittelständig sind, Autos fahren, die um die 50.000 kosten, ja, oder M-Klässchen oder was auch immer, seid ihr doch die Vorreiter und feuert die Nachfrage an. Das ist eine Verantwortung, das ist eine Haltung und das ist eine Freude. Damit das Produkt billiger wird und dann eben auch die anderen im Markt nachziehen können. Und nicht immer sehen, ja, das muss erst alles billiger werden. Nee, wir machen das zusammen. Die Konsumenten, die Unternehmen und auch die Unternehmen. Das Aus vom Verbrenner aus ist für mich eine Katastrophe, weil man sich nicht wirklich auf etwas konzentriert. Und technisch ist es auch der Wahnsinn. Und ja, es stimmt, die anderen laufen gerade vorweg und wir laufen hinterher. Aber, liebe Angela, weil ich ja durch und durch ein positiver Mensch bin und ich das auch aus der Vergangenheit kenne. Und wer weiß, wie viele Rückschläge da waren. Und heute haben wir 60% Erneuerbaren. Und ja, es ist die günstigste Energieform, die es vor den Fossilen und der Kernkraft gibt. Wir schaffen das. Aber wir müssen das jetzt zusammen und gemeinsam machen und nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen. Und die Unternehmer müssen ihren Teil tun, die Politik muss ihren Teil tun. Aber ganz wichtig ist der Konsument. Wir. Geht los und kauft was Neues. Seid neugierig, probiert das aus.
Das heißt, es darf aber auch mal unbequem sein. Ne? Das ist natürlich auch für viele das Argument, E-Mobilität, ja, bin nicht wirklich angeschlossen oder wenn ich irgendwo hinfahre, weiß ich nicht, wo die Tankstellen, also die Lademöglichkeiten sind. Es darf vielleicht auch mal ein bisschen unbequem, ich darf auch umdenken in meinem Verhalten.
Also wirklich, das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. So, und ich will mal so sagen, ich fahre seit 6 Jahren elektrisch. Und ich habe nie ein Problem gehabt, gar nicht. Und all diese Vorurteile und das geht nicht und die Batterie und das wird alles irgendwo, fährt dann nicht mehr und Verluste und so, das stimmt alles überhaupt nicht. Und es ist eine Freude. Und wenn ich mal jetzt länger stehe und irgendwo lade oder eine Ladesäule ist besetzt, hey, dann stelle ich mich um. ich habe meinen Computer dabei, da mache ich E-Mails oder wie auch immer. Und die Frage ist doch, will man später mal zurückgucken und sagen, ich habe diese Pionierzeit mitgemacht, ich habe das mit unterstützt, ich habe mich gestreckt dafür, dass wir ein neues Produkt auf den Markt bringen, was wirklich besser für die Umwelt ist und was im Übrigen ja alles irgendwo auch verändert. Man kann das staatlich sozusagen lenken, so wie sie es in China machen und sagen, das wird jetzt einfach durchgezogen. Und wir sind halt eine Demokratie und wir sind darauf angewiesen, dass wir, jeder Einzelne, die Souveränität haben und sagen, hey, what can I do? Und es ist eine Freude, sowas voranzubringen. Mhm. Vorreiter, Trailblazer zu sein oder da zu sitzen und nur zu meckern und zu sagen, alles doof, alles scheiße und das funktioniert ja nicht.
Das Ding ist, ich glaube einfach, wir dürfen gewisse Gewohnheiten verändern. Also wie du gerade richtig sagst, wenn ich an der Ladestation bin.
Ich bin ein bisschen wütend, du merkst es
ja,
schon.
Ja, das ist, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen. Ich weiß ja, dass du dich da gerne in Rage redest. Ich
verstehe. Es ist einfach jetzt, wir haben einfach, nicht nur, dass wir keine Zeit mehr haben, also wir müssen jetzt wirklich mal aus den Regalen rollen. Also das ist mein voller Ernst.
Ich sag mal, die Diskussion, da sind wir jetzt genau wie du bist, wird ja häufig sehr auf sachlicher Ebene geführt. Also diese, aber eigentlich ist es doch ein hoch emotionales Thema. So wie du jetzt auch reagierst. Also wir argumentieren sachlich, aber das ist es ja nicht. Es ist eine Sache, habe ich die Leidenschaft, habe ich die Vision im Kopf, möchte ich dabei sein, habe ich Spaß daran, bin ich dann auch mal bereit, dann sitze ich halt, mein Gott, irgendwo und packe meinen Laptop aus und arbeite an der Ladesäule, weil es halt nun mal so ist. Ich kann mir aber meine Gewohnheiten verändern, aber es ist ein hochemotionales Thema. Bin ich dabei oder nicht? Kriege ich den Menschen emotional zu dem Thema oder nicht?
Also ich will das mal so sagen, ich glaube, wir haben einfach gar keine Wahl. Also das ist so eine Diskussion, die hat jetzt so, als wäre das so, ja, es ist ein emotionales Thema, aber der eine hat halt die Emotion und der andere die Emotion. Mir geht es um was ganz anderes. Wir sitzen in jedem Bereich auf dem Kipppunkt. Wir müssen irgendwo der nächsten Generation mal die Frage beantworten, wenn die uns fragen, was habt ihr denn getan? Ihr wusstet es ja. Und wir sagen, ja, wir wollten nicht 10 Minuten länger an der Ladesäule warten oder wir wollten das irgendwie nicht wirklich voranbringen. Es ist unsere Verantwortung, in diese neuen Technologien zu gehen, damit wir den Shift hinkriegen und auch wirtschaftlich gegenüber sämtlichen anderen Ländern um uns herum, die alle schon zu 50-60% E-Mobil fahren. Und ich kann nur sagen, als Unternehmerin, unterstützt unbedingt und seid euch darüber im Klaren, wie groß die Verantwortung ist und auch die Reichweite und die Macht, die jeder Einzelne hat, das zu fördern, indem man es kauft, damit sich das Produkt entwickeln kann und die Nachfrage hochkommt. Ja? Und ich kann nur das Beispiel nennen, natürlich ist es ein Umbruch, aber wir wissen, dass das jetzt kommt. Es kann gar nicht anders kommen. Die andere Technik ist ausgelutscht. Diese Produkte sind auslaufend. Das sind einfach wirtschaftliche Produktzyklen. Das ist so ein bisschen so wie mit Kodak. Ja, das ist auch toll. Dann sagte man irgendwie, nee, also wir stellen jetzt nicht digital um, wir sind Kodak, ja, wir machen weiter diese Filme. Dass sich so ein Unternehmen einfach vom Markt verschwindet, hätte niemand gedacht. Olympus, Schreibmaschinen. Und wir sind genau wieder an solchen Punkten. Und da ist es aber nicht die Politik oder die Unternehmen, sondern die Frage, hey, wer will ich als Konsument sein? Will ich jemand sein, der sagt, ey, ich war damit Vorreiter und ich habe da noch im Auto gesessen und gewartet, bis ich dran kam und ich habe mich gestreckt, ja? Und was ist passiert? Bin ich dabei gestorben? Ist irgendwie, bin ich erfroren? Nein, aber ich habe wirklich etwas gemacht und nochmal, wir sind aus dieser Phase schon lange raus. Wir haben ein derartiges exponentielles Wachstum. Wir sind raus. Das ist schon wieder eine alte Diskussion.
Ja.
Es gibt jetzt den neuen BMW, der fährt über 800 Kilometer. Das ist ein Quantensprung. Da kommt kein Benziner mehr mit in der Technik. Und das wird sich jetzt so exponentiell entwickeln, dass innerhalb von 2 Jahren sowohl die Reichweite als auch der Preis mit dem Verbrenner gar nicht mehr vergleichbar ist.
Ja.
So sieht die Zukunft aus.
Es gibt ja noch ein anderes Argument und das fand ich total spannend, wo viele gesagt haben, ja, also dann verschwinden Arbeitsplätze. Das war ja auch noch so mal lange. Und da hast du mir so ein Beispiel erzählt, das würde ich jetzt gerne fragen, aus einem Bundesland, wo du sagst, das ist einfach Bullshit mit dem, es verschwinden Arbeitsplätze, sondern wir schaffen Arbeitsplätze.
Ja, genau.
Erzähl doch mal davon.
Ja, also es gibt 1000 Beispiele, aber eines davon ist wirklich, wenn man eine gute Strategie macht und sagt, so machen wir das jetzt. Ja, das machen Länder wie Norwegen, die sagen, 2025 bauen wir keine Verbrenner mehr.
Aber wir haben es ja auch in Deutschland. Es gibt ein Bundesland, da hast du davon erzählt.
Ja.
Das hätte ich jetzt gerne.
Das ist Nordrhein-Westfalen. Das gute, alte, die klassische Kohleland. Wenn ich da nur dran denke, Nordrhein-Westfalen, habe ich immer so ein Rostrot vor Augen irgendwie, ne? So der Pott.
Ja, genau.
Und was war das schön, ja? Also es war auch eine schöne Zeit. Aber durch den Kohleausstieg, natürlich sind da Arbeitsplätze verloren gegangen. Aber was Nordrhein-Westfalen gemacht hat, die haben eine ganz klare Strategie gemacht, haben sich hingesetzt und haben gesagt, so, wir stellen um von fossiler Verbrennung auf Umweltwirtschaft. Und die haben das, wie gesagt, mit einer ganz glasklaren Strategie gemacht und haben innerhalb von 8 Jahren in der gesamten Umweltwirtschaft, nicht nur in der Energiewirtschaft, in den Erneuerbaren, sondern alles, was damit zu tun hat und Zulieferer und Arbeitsplätze und Dienstleistung und Digitalisierung, über 600.000 Arbeitsplätze geschaffen. Und ich sag die Zahl jetzt nochmal, weil sie so schön ist. Wir reden von 600.000 Arbeitsplätzen. Und dieses Bundesland wächst jedes Jahr 4,5%. Jedes Jahr. Während wir in Deutschland jammern und mit dem Kopf im Sand stecken insgesamt und sagen, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, weil wir immer versuchen, die alten Pferde noch weiter auszulutschen. Und das ist dieser Mut, den ich den Menschen machen möchte. Es braucht eine klare Strategie, die gibt es im Moment in Deutschland nicht so. Ich fand, die gab es mal. Ich fand auch, dass... aber jetzt wollen wir nicht in die Politik gehen. Das wollen wir nicht.
Ja.
Aber es sind mehr Arbeitsplätze geschaffen worden als jemals in der Stahl- und Steinkohleindustrie zusammen. Und das ist die Zukunft und das ist die Wahrheit. Und da müssen wir uns mit dem Herzen reinstürzen und uns darauf freuen. Das sind die neuen Märkte und die sind bereits überall da. Warum man alles so schlecht redet, weiß ich nicht. Es sind viele Ängste da und Zukunftsangst ist eigentlich das holt das Schlechteste aus den Menschen raus.
Angst holt immer das Schlechteste aus den Menschen raus.
Und die Vorfreude, die Offenheit der Zukunft ist eine der mächtigsten Emotionen.
Ich habe noch ein anderes Bundesland als Beispiel, was mir aufgefallen ist, das ist Saarland, auch Kohleland ursprünglich. Wenn du da durchfährst, ich sehe so viele Windkrafträder, ich denke mir, das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Also die Länder, die aus der Kohle kommen, scheinen hier irgendwas verstanden zu haben. Also scheinen hier mehr dieses, ich packe an und ich verändere etwas zu haben als andere Länder. Mein Gefühl.
Ja, das ist auch so. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, das kann ich jetzt wiederum aus Nordfriesland sagen, da wo wir angefangen haben, das war ein ganz armes Bundesland. Also da hatte ich keine Gewerbesteuereinnahmen und die Industrien, die es da gab, die waren gewerbesteuerbefreit. Und wir haben dieses Bundesland wirklich reich gemacht. Und zwar auch die Landwirte, ja, durch die Pachten, die bezahlt werden. Und auch die Beteiligung, die sie dann damit hatten. Und das ist heute eigentlich das zusammenhängendste, modernste, erneuerbare Industriegebiet in ganz Europa.
Du sagst, du sprichst viel von Hoffnung, von was wir. Was sind die größten Chancen aus deiner Sicht, die wir haben aktuell?
Du meinst jetzt im Bereich Wirtschaft oder wir als uns als Menschen weiterzuentwickeln?
Nee, als Wirtschaft.
Also wirklich beherzt nach vorne zu gehen. Und was mir fehlt, ist eine klare Strategie. Und das ist natürlich etwas, was aus der Politik schon vorgegeben werden muss. Ja. Ja. Aber ich will das jetzt mal versuchen runterzubrechen. Die größten Chancen, die wir haben, ist in den Unternehmen mit wirklich guten Leadern, also die Werte haben, die eine Haltung haben, die auf langfristige Gewinnmaximierung setzen, sich den neuen Technologien jetzt, also alles, was Green Economy ist, die neuen Märkte, die da sind, sich voll und ganz auf diese neuen Märkte zu konzentrieren, keine Angst zu haben, Mut zu haben, aber mit der richtigen Geschwindigkeit und dem richtigen Blick und der richtigen Erfahrung in diese Märkte jetzt reingehen. Mhm. Die Marktreife ist jetzt da. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann laufen wir hinterher. Und ich sehe das so, dass die Chance, die wir haben, dadurch, dass wir haben so tolle Menschen, wir haben tolle Ingenieure, wir sind immer noch irgendwo das Volk der Dichter und Denker. Wir sind so wunderbare Wesen, Und ich kann es nicht verstehen, warum wir uns selber so kasteien. Wenn wir jetzt diesen Mut finden, auch die Menschen selber und beherzt in Führung gehen, strategisch, bin ich fest davon überzeugt, und das sage ich, glaube ich, nicht aus Naivität, sondern weil ich das aus der Vergangenheit von der Energiewende kenne, diese Resilienz und die Beharrlichkeit, die brauchst du jetzt. Nicht gleich wieder zurück. Nicht vorgehen und, ach nee, machen wir lieber doch wieder das aus vom Verbrenner aus und machen dies und machen das. Eine Strategie machen, und zwar nicht eine 3-Jahres-Strategie oder irgendwas, sondern eine 10-Jahres-Strategie für die Unternehmen machen und ganz klar sagen, wann wollen wir wo in welche Märkte rein, mit tollen Leadern, die mehr wollen als nur ihr Vorstandsgehalt bis zur Rente oder ihre Pensionsrückstellung oder wie sehe ich aus, oder sondern Menschen, die sich dedicaten, denen klar ist, dass wir jetzt auf der Rasierklinge tanzen und als Leader sagen, und ich bin derjenige, der der Gemeinschaft hilft, kollektiv schaffen wir das
jetzt. Ich hätte es jetzt aber gerne noch ein bisschen konkreter.
Noch konkreter.
Du bist die Wirtschaftsweisin.
Ja.
Und du sprichst von einer Strategie. Wie muss die Strategie aussehen? Gerne auch politisch. Was muss jetzt passieren aus deiner Sicht?
Also, das würde ich dann eben auch gerne trennen, ne? Gesellschaftlich, wirtschaftlich, ja. Unternehmerisch und politisch. Also wenn wir politisch anfangen, dann ist das ganz klare Rahmenbedingungen, Leitplanken für die Unternehmen, damit die sich in ihren Produkten entscheiden können. Ganz klare Ausrichtung auf Green Tech in jedem Bereich und diese Produkte zur Not sogar fördern. Ja, auch Elektromobilität, das ist so, sobald sich das Produkt entwickelt hat, da sind wir ja dabei. Ja, aber die Förderung, die Gelder da reinstecken, wo die neuen Produkte und die neuen Märkte sind. Und nicht aufhören mit den Subventionen für die fossilen Energien. Das sind Milliardenbeträge immer noch. Ganz klare Vorgaben, dass sich die Bundesregierung sagt, wo wollen wir in 10 Jahren sein? Und das muss so klar formuliert werden, auch mit den neuen Märkten, damit die Menschen und das Volk mal mitgenommen werden.
Hat der aber was damit zu tun? Also was ich jetzt immer schwierig finde, ist, Regierung wechselt und wir ändern die Richtung.
Haben wir ja gerade.
Ja, also das finde ich immer extrem schwierig, diese Verlässlichkeit. Also aus meiner Sicht eine Strategie, die über Parteien hinaus gehalten wird. Also, dass wir nicht ständig den Kurs wechseln und einmal so, einmal so, einmal fossil, dann nein fossil. Und wenn wir nein fossil sein, dann holen wir es uns irgendwo anders her, importieren es heimlich dann doch hierher, nach dem Motto, wir mauscheln das uns irgendwie zurecht, sondern eine klare Verlässlichkeit.
Also im Grunde genommen, was ich damals immer gesagt habe, ist, wir brauchen eigentlich einen Marshallplan. Ne? Also uns muss es im Klaren sein, was hier los ist auf diesem Planeten. Und wir müssen das aber gleichzeitig als Wirtschaftschance greifen, weil das die neuen Märkte sind. Wir müssen in die Richtung gehen. Und da müsste es eine übergeordnete Strategie oder Marshallplan geben, wo sich die Regierung einigt und sagt, und das bleibt auch, das. Denn wir gehen ähnlich wie der EU-Green Deal oder die EU. Ja. Das sind Sachen, die Dinge brauchen Zeit, um zu greifen. Aber nochmal, wir sind in vielen Bereichen so viel weiter, als wir denken. Es braucht gar nicht so viel. Ja. Und im Unternehmertum braucht es wirklich mehr langfristiges Denken und Strategie. Das fehlt mir in ganz vielen, ich sehe ganz viele Managementfehler. Also zu viel Angst, eine Strategie nicht durchhalten und immer nur nach Katern und auch zu lange sich in alten Produkten festhalten. Was ich verstehen kann, ist, dass wir wahnsinnige Schwierigkeiten haben mit der Deregulierung im Moment. Das ist wahnsinnig schwierig, in einem deutschen Markt mit dem Wettbewerb mitzuhalten, wenn das alles so lange dauert. Und das wäre das Nächste, was die Regierung sofort machen muss. Also simpel, einfach. Aber ich wünsche mir von Führungspersönlichkeiten wieder mehr langfristiges Denken, Strategie und wirklich auch den Mut, in die neue Märkte zu gehen und ein Durchhaltevermögen, ein Auge, ein Maß zu haben, aber dabei zu bleiben, Resilienz zu zeigen. Das dauert.
Wir haben natürlich momentan auch die Situation Babyboomer. Unglaublich viele Unternehmen wechseln gerade ihre Inhaber, ihre Chefs, ihre CEOs. Und hier erlebe ich häufig, dass sie sagen, ja, ich kann nichts mehr machen, ich bin ja nur noch 1-2 Jahre dabei. Und das ist natürlich auch eine Gefahr. Ne? Also dieses dieser Umbruch in der Generation, die eine alte Generation, die häufig sagt, ja, ich warte ab. Aber lass uns mal anschauen.
Das ist die Frage, was bedeutet Führung? Ne?
Absolut.
Da können wir einen ganzen Podcast drüber machen. Aber das ist das Stichwort, was ich also auch bei Unternehmen am allerersten als Riesenchance sehen würde. Und langfristige Strategien zu machen und durchzuhalten. Es geht sehr viel um Führung. Und ich würde mir beispielsweise auch viel mehr weibliche Führung wünschen. Ich würde mir wünschen, dass Frauen mehr in Vorstandspositionen gehen.
Ja, das ist ein eigenes Thema, auch für einen eigenen Podcast.
Ja,
aber
genau.
Lass uns doch mal überlegen, Norwegen. Norwegen hat ja gesagt, dass sie ab diesem Jahr keine Verbrenner mehr haben wollen. Halt, schaffen sie das?
Ich glaube, die machen eine Punktlandung tatsächlich. Die haben ja diese Strategie vor 10 Jahren rausgegeben,
richtig?
2015. Und das habe ich auch genauso mitgekriegt. Da habe ich noch gedacht, wow, das finde ich ja gut. Weil man muss Strategien ganz früh machen, um sich im Markt auszurichten. Und das ist 15 Jahre her. Und ich glaube, die schaffen das.
Wenn die das schaffen, was haben die, klare Strategie? Haben die noch irgendwas? Können wir uns irgendwas abgucken noch von denen, was die machen?
Also ich glaube, die haben tatsächlich von der Regierung einfach viel stärker Unterstützung geholfen. Wenn du eine Strategie hast, dann sagst du eben so, jetzt wird die Infrastruktur für Ladesäulen geschaffen. Ich wohne in Starnberg, wir haben da glaube ich 2 oder 3. Also von der wirklich von oben auch gelenkt, Grundsatzentscheidungen zu treffen, um es den Leuten dann einfacher zu machen. Dann auch diese Mobilität zu fördern, das Produkt zu fördern, bis es dann reif ist. Da spielen viele Sachen zusammen und die haben da einfach viel richtig gemacht, aber eben auch durch eine ganz beherzte Strategie.
Mhm. Was ist denn das, wenn wir so ein Vorbild haben, also sagen Norwegen,
ja,
die das hinbekommen, mal wieder anders geguckt, was ist das Gift, was uns blockiert? Was ist das, was wir, ist das unser Mindset, ist das unser Denken, was ist es?
Oh, ich stelle jetzt verdammt gute Fragen. Ja, ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ich glaube, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Am allermeisten fühle ich tatsächlich was im Menschlichen, also Angst.
Aha.
Zaudern, zögern, Angst. Aber auch, das hat doch immer so funktioniert und das muss doch so weitergehen. Also jetzt auf der unternehmerischen Seite. Man kennt das so irgendwie im Produktzyklus. Das Produkt ist erst teuer, dann wird es günstiger, weil man skaliert, dann entwickelt es sich und irgendwann ist es eine Cash-Cow.
Und irgendwann geht es wieder weg.
Und irgendwann geht es dann wieder unter.
Und wenn du sagst Produkt, Lebenszyklus, dann müsste doch jedem klar sein, der irgendwie ein bisschen Ahnung hat von Wirtschaft, dass alles irgendwann endet. Also
so.
Das ist nun
und
mal
der Produktlebenszyklus des Verbrenners ist jetzt zum Beispiel vorbei. Ne? Aber wir tendieren wirklich dazu, unglaublich lange am Alten festzuhalten. Und ich kann ja nur so ein Beispiel sagen. Ich war in den Sommerferien in Bornholm und bin da so ein bisschen rumgefahren und habe gedacht, wow, ist das leise, ist das toll. Und die sind irgendwie alle elektrisch gefahren, hatten alle so schicke Autos. Und dann habe ich gedacht, boah, sind wir zurück. Also das war einfach irgendwie schön. Und dann habe ich einen dänischen Unternehmer aus Kopenhagen angesprochen und habe gesagt, sag mal, was macht ihr eigentlich, dass hier, dass das bei euch klappt?
Ja, ist eine gute Frage.
Und dann hat er mich angeguckt, wir hatten ein Glas Wein in der Hand und haben am Strand gesessen und es war einfach total nette Atmosphäre und er hat mich angelacht und hat gesagt, ach weißt du Katja, ich glaube wir sind einfach neugieriger als ihr. Und da steckt glaube ich ganz viel Wahrheit drin. Das heißt, diese Neugier, diese Offenheit, wow, das neues Produkt, ja. Und bei uns geht's ja immer nur dagegen. Immer nur, will ich nicht, mache ich nicht, ich will so. Und wenn man alle Argumente dann ausgehebelt hat, sagt dann noch der Letzte, habe ich irgendwann mal neulich gehört, dass er gesagt hat, gut, das kann ja alles stimmen mit der Elektromobilität, dass das alles besser ist, aber ich bin ein Hirsch und ich muss rühren. So.
Hoi, okay. Okay.
Also das ist, es ist auch... Es ist viel Angst, viel Blockade und es hat aber auch was mit einem gewissen Selbstwertgefühl zu tun. Und da frage ich mich selber, warum wir uns in Deutschland so klein machen oft. Das war das früher so, es war anders. Aber es ist schon so, dass durch dieses viele Gemecker es ja menschlich auch immer gegen sich selber geht.
Klar.
Das ist ja nicht erhebend. sondern man wird ja immer kleiner und man wird immer und alle und gibt allem anderen die Schuld um sich rum, ne? Bloß nicht zu gucken, was kann ich selber tun. Und ich habe mir die Frage ganz lange gestellt, was braucht es, damit wir Menschen ins Handeln kommen? Und ich glaube, es braucht diese Motivation und jemand, der mal vernünftig die Zukunft aufreißt. Und es ist eine Mischung auch ein bisschen aus Bequemlichkeit, weil es ging uns sehr lange sehr gut, obwohl ich das auch so nicht sagen will, weil es auch ganz vielen Menschen schlecht geht. Aber ich rede jetzt von denen, die wirklich was machen können, jetzt auch als Konsumenten. Und dann kommen wir nicht gut mit dem Druck klar, wenn einem jemand sagt, ihr müsst das aber machen. Also Beispiel Verbote, das ging ja völlig nach hinten los. Mit der also auch mit der Wärmepumpe, mein Gott, was sind die Leute ausgerastet. Ja, aber wir haben beispielsweise ein riesen Ozonloch gehabt. Das war ganz schlimm. Das war auch existenziell.
Ja, aber das ist ja geschrumpft. Also das
und warum? Weil man einfach FCKW verboten hat.
Ja,
das ist über ein Verbot geregelt worden. Und es geht ja nun nicht irgendwie um unsere eigene, sondern es geht um das Gemeinwohl. Es geht um diesen Planeten.
Ich glaube, es ist manchmal so, man sagt ja einem Unternehmer voraus, ein guter Unternehmer kann sowohl von der Grasnarbe sein, kann aber den Adlerblick haben.
Genau.
Und wir haben häufig den Adlerblick nicht. Wir sitzen auf der Grasnarbe und gucken uns die an, aber haben den Adlerblick nicht.
Genau.
Und das ist ja so international zu denken, zu sagen, was ist das große Ganze?
Genau.
Ja. Und das, ich glaube, das würde uns gut tun, wenn wir einfach uns manchmal von unserer Grasnarbe wegbewegen und sagen, okay, wenn ich von oben drauf schaue, was braucht's?
Genau, und so mache ich das irgendwie auch in meinen Reden. Ich gehe dann in meine Raumschiffe und gehe irgendwie hoch und jetzt gucken wir uns das mal von oben an. Also auch, wo kommen wir her, wo stehen, wo gehen wir hin? Diese größeren Zusammenhänge überhaupt offen dafür zu sein.
Ja.
Und das tatsächlich etwas Deutsches, sich ein Detail rauszupicken und sich dann daran festzuhalten. Und ich war schon immer ein Mensch, der immer auf der Adlerperspektive und visionär und so. Und oft haben mich Menschen auch nicht verstanden. Ich verstehe deswegen im Moment nicht, warum die Menschen nicht sehen, dass wir also an der Schwelle eines neuen Zeitalters stehen und die Tür ist schon fast offen.
Ja.
Die Tür geht nur diesmal nach innen auf, weil wir einfach sehen müssen, wer müssen wir werden. Wir müssen viel komplexer werden, zusammenhängender denkend, liebender, ja, ein neues Denken. Und Pablo Picasso hat, glaube ich, mal gesagt, der Mensch muss lernen, sich im Ungeborenen geborgen zu fühlen.
Ja.
Das ist auch schon 50 Jahre her.
Absolut.
Aber wir haben diese exponentielle Zeitentwicklung. Die Robotik wird uns in den nächsten Jahren sowas von überrennen. Das geht alles derart schnell.
Also du hast jetzt...
Let's be open.
Ja, ja? Und das Thema, in meinem Podcast war ja auch zu Gast Sven Gabajanski, der Zukunftsforscher. Und der hat gesagt, wir haben eigentlich viel mehr Energie, wenn wir sie richtig anpacken, als wir jemals brauchen können.
So ist es.
Und das sich mal bewusst zu machen, das ist nur, wir blockieren uns, aber wir könnten Energie im Überfluss haben. Aber wenn wir mal Energie ist ja auf der einen Seite technisch, von der reden wir gerade, aber wenn wir jetzt Energie mal menschlich betrachten, was ist da dein Gedanke dazu? Die Energie, die menschlich ist.
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, weil genau darum geht es. Es geht um diese Verbundenheit, ja. Alles ist mit allem verbunden und wir sind mit allem verbunden.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was wir unbedingt, dieser Evolutionssprung oder Bewusstseinssprung, vor dem wir gerade stehen, wer müssen wir werden? Also gesellschaftlich ist es ja so, dass man sagt, dass wir von einer postmodernen Gesellschaft in eine metamoderne Gesellschaft, in einen metamodernen Menschen gehen, der sich eben durch diese Komplexität verändert, weil er einfach muss. Das Lineare geht nicht mehr, aber wir halten da so dran fest.
Ja.
Und das Neue, der Metamensch ist einfach jemand, der das verstanden hat, dass alles miteinander verbunden ist, der empathisch ist, der Werte hat, der eine Haltung hat. Und auch nicht so viel wertet.
Mhm.
Also das und eine Offenheit hat zu allem Neuen.
Mhm.
Weil ich will das mal positiv ausdrücken. Wenn die Technik sich jetzt so entwickelt, die Human Robots und wie auch immer in den nächsten Jahren, was ja eigentlich nicht mehr abwendbar ist, kannst du das auch so positiv sehen und sagen, wenn uns die Robotik so viel abnimmt in der Zukunft, dann können wir uns wieder mehr darauf konzentrieren, Mensch zu sein. Wir haben nur gearbeitet in den letzten 80 Jahren oder 100 Jahren im Zeitalter der Industrialisierung. Wir wissen gar nicht mehr so richtig, wer wir sind. Und damit können wir uns beschäftigen. Und ich wünsche mir so sehr, dass man sich jetzt auch mal hinsetzt und sagt, stellt euch doch, woran wollen wir denn glauben in Zukunft? Stellt euch doch eine Welt vor, wo in der ihr lebt, die Luft nicht verpestet, wo die Gebäude grün sind, wo wir regenerativ wirtschaften, wo Roboter die Arbeit tun, wo wir wieder mehr Zeit haben. Und kreieren wir doch das als unser Bild für die Zukunft und ziehen das an.
Dann kann ich mir die Frage eigentlich gleich sparen. Wie würde, wenn wir die Energiewende geschafft hätten und wir hätten jetzt 2050, wo würden wir stehen? Dann würden wir genau da stehen, ne? Also wir können uns wieder mit uns beschäftigen, was wir wirklich gerne tun wollen. Wir sind nicht mehr so sehr in diesem Hamsterrad, des mehr Arbeiten, des auch Tätigkeiten ausüben, die eigentlich völlig Unfug sind, weil sie jemand anders, weil es eine Robotik oder was auch immer sie übernehmen kann. Dann ist es das Bild eigentlich, oder?
Genau. Und was wir, finde ich, auf der Metaebene auch mal verstehen müssen, wenn man wirklich von oben drauf guckt, das Thema Energie. Energiewende ist mein Lebensthema. Aber ich bin sicher, und dafür bin ich hier, ich gehe nicht von diesem Planeten, bevor wir das nicht wirklich geschafft haben. Und wir sind da nicht weit davon entfernt. Und da geht es nicht nur um erneuerbare Energien oder Solar oder Wind oder wie auch immer. Es geht um die Elektrifizierung. Da wir sind dann unsere eigenen Kraftwerke mit unserem Haus zusammen. Das kann man mit fossilen Energien überhaupt nicht vergleichen. Und wir werden in ein Zeitalter gehen, wo die Energie so abundant ist. Ja, es kommt ja auch noch die Kernfusion dazu und so billig, dass wir wahrscheinlich gar nichts mehr für die Energie bezahlen. Das wird kein Thema mehr sein. Und dann die Robotik haben und die KI und jetzt kommt der neue Mensch, der metamoderne Mensch. Wenn wir das mit den richtigen Werten belegen und als Menschen gut sind, dann gehen wir in ein wirklich goldenes Zeitalter. Und nach Winter, so fühlen wir uns im Moment, kommt der Frühling. Und das ist gewiss. Und da würde ich mir so gerne wünschen, dass wir da unseren Blick hinbringen und das anziehen und sagen, wow, wir gehen in dieses goldene Zeitalter. Und ich werde in 10 oder 20 Jahren zurückgucken und sagen, wow, das war verdammt schwierig, das war echt existenziell. Aber wir sind durch dieses Nadelöhr durch. Und ich war dabei und jetzt sitze ich heute hier und kann meinen Enkeln die Geschichte erzählen. Es ist gut ausgegangen.
Also gut, das wäre jetzt normalerweise ein wunderbarer Abschluss für den Podcast, aber so einfach ist es nicht. Wir sind noch lange nicht fertig, denn ich möchte über ein Herzensprojekt von dir gerne noch sprechen. Und zwar geht es um einen Film.
Ja.
The Story of a New World.
The Story of a New World, ja.
Erzähl doch da mal so ein paar Worte dazu, was steckt da dahinter und was willst du mit diesem Film bezwecken? Was ist die Idee dahinter?
Also es ist wirklich so gewesen, als ich aus meiner Vorstandstätigkeit rausgegangen bin, habe ich gedacht, irgendwie muss man doch noch mehr. Es können doch nicht nur Produkte sein. Und dann habe ich tatsächlich nochmal Filme machen gelernt, habe eine Dokumentarfilmausbildung gemacht. Und habe gelernt, Drehbücher zu schreiben, habe aber selber keine Filme gemacht, sondern habe diesen wunderbaren Produzenten kennengelernt, den Karl Fechner, der nur nachhaltige internationale Kinofilme gemacht hat. Also der ist seit 30 Jahren am Markt und ist der Energiewende absolut verschrieben. Und da gab es damals eine Idee und die haben wir zusammen weiterentwickelt und heraus kam The Story of a New World. Und es geht wieder um einen weltweiten Kinofilm, der zwei Teile hat. Einen dokumentarischen Teil, der die Lösungen dieser Welt zeigt, technisch, aber auch vor allen Dingen Menschen. Da geht es auch um Bildung, es geht um Landwirtschaft, es geht um Energie natürlich. So. Und es geht aber auch um den Menschen, um den Mindset. Und das ist gedreht auf 3 Kontinenten und ich glaube 8 Ländern. Und es gibt einen fiktionalen Teil, das Ganze wird ineinander verwoben. Das ist ein Spielfilmteil, der ist mittlerweile länger als der Dokumentarteil. Und da geht es um eine Familie, die in diesen Spannungen lebt, in denen eigentlich die ganze Welt lebt. Na, der Mann ist Vorstand in der Bank.
Nicht komplett erzählen, sondern einfach nur mal nicht so viel spoilern.
Ach so, genau.
Aber jetzt mal, wann können wir den denn sehen und wo können wir ihn sehen?
Ja, also ich will dazu nur sagen, dass die Familie den Mikrokosmos der Probleme eigentlich der Welt abbildet, so wie man miteinander ringt im Moment auch, ja. Und es dann natürlich überwindet. Und wir sind jetzt im allerletzten Finanzierungsteil. Das wollen wir in den nächsten 2 Monaten abschließen. Dann soll jetzt im Sommer der Spielfilmteil gedreht werden, ein paar Monate. Und wir sind nächstes Jahr dann tatsächlich endlich in der Premiere und wollen in 30 bis 50 Ländern dieser Welt diesen Film zeigen. Und was ich einfach super spannend finde, ist, der wird begleitet von einer Impact-Kampagne. Das heißt, wenn ich aus dem Kino gehe, sind da sofort Menschen, die dich begleiten und sagen, ja, hat dich das inspiriert, möchtest du etwas tun, hier vor Ort bei dir gibt es die und die NGOs, was ist dein Thema, und man bekommt sofort was in die Hand und kann auch in dieses Netzwerk mit reingehen, und es ist jetzt schon ein richtiges Movement. Wir haben auch ganz tolle Botschafter aus Politik, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, auch aus der Musik. Dieses Gefühl von Gemeinsamkeit, the new human sozusagen, ja, der neue, komplexe, nette Metamensch, ja.
Also dann bin ich mal gespannt auf den netten, sympathischen Metamensch in deinem Film The Story of a New World. Und klar, ich werde das auch bekannt geben, sobald es dann soweit ist, dass wir das auch möglichst schön promoten.
Ja, würde mich total freuen.
Aber jetzt so zum Abschluss des Podcasts würde ich dir gerne noch ein paar Begriffe geben. Mhm. Und dann einfach zu jedem Begriff ein kurzes Statement. Aus deiner ganz persönlichen Sicht. Ehrlich, persönlich von Katja. Der erste Begriff ist Angst.
Ist etwas, was wir alle kennen.
Ist menschlich. Der zweite Begriff ist Mut.
Unbedingt, unbedingt notwendig und etwas, was unglaublich aufbauend und rewardend ist, wenn man es wirklich tut.
Mhm. Wahrheit.
Ist eine Frage der Perspektive. Und unglaublich wichtig, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit wirklich lebt.
Mhm. Kontrolle.
Wenn ich das verallgemeiner, ist auch deutsches großes Thema.
Ja.
Notwendig, aber nicht mehr als 20%.
Und Verlust.
Auch etwas, was, glaube ich, jeder erlebt hat, was unglaublich hilft, innerlich zu wachsen. Es geht um persönliche Entwicklung. Und für mich auch etwas mit Vergebung und Verzeihen zu tun.
Mhm. Und ein letztes Wort, weil es mir gerade so einfällt. Hund.
Meine große Liebe. Ich bin ein Zwergdackel-Fan geworden, was ich nie gedacht hätte. Oder Kumpel, Gefährte diese bedingungslose Liebe, das können wir wirklich von Hunden lernen. Das ist unglaublich.
Und abschließend einfach gebe ich dir gerne das Wort. Wenn du eine Botschaft hättest, die du jetzt gerne loswerden würdest, was wäre das?
Dreht euch nicht um, denn der Plumpsack geht um. Gehen wir nach vorne und nehmen wir das Leben als Chance. Voran jetzt. Nur noch nach vorne. Es wird ein gutes Jahr.
Damit möchte ich diesen Podcast auch schließen. Wunderbare Worte. Ich bin ganz begeistert, dass du da warst. Mut. Und ich glaube, deine Begeisterung ist ansteckend für das Thema. Und davon können wir uns alle ein Stück abschneiden. Danke, Katja.
Danke dir.
Danke.
Danke dir. Vielmals hat Freude gemacht.